Mahlzeit, Sven.
Mahlzeit auch heute wieder, Andi.
Sven, wir reden über Nudeln.
Die mag
magst
ich.
Magst du Nudeln? Die magst du, habe ich mir gedacht. Denn sie sind lang, sie sind kurz, sie sind gefüllt, sie sind gebraten. Und ich denke, Nudeln sind wahrscheinlich das wandelbarste Lebensmittel der Welt. Aber wusstet ihr, dass die älteste Nudel der Welt 4000 Jahre alt ist? Und wo auch sonst in China gefunden wurde?
Das ist eine sehr alte Nudel.
Ich bin Andi Hans.
Ich bin Sven Meyer.
Und heute geht's um die globale Weltherrschaft der Nudel. Mahlzeit.
Mahlzeit.
Sven, wusstest du, dass die ältesten Nudeln der Welt 4000 Jahre alt sind? Na gut, ich habe es eben schon mal erwähnt.
Ja, genau.
Und in China gefunden wurden. Wusstest du das? Jetzt, du kannst jetzt zumindest einmal sagen, dass du es wusstest.
Andi? Ja? Es ist zwar neues Wissen, was ich habe, aber es ist Wissen, was ich... Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Danke.
Was du nicht wusstest, ist, dass diese Nudeln aus Hirse bestanden und perfekt erhalten waren. Denn diese Hirsenudeln wurden vor 4000 Jahren beim Erdbeben kopfüber in einer Schale versiegelt. Und so wurden die gefunden. Und so weiß man, dass es zumindest vor 4000 Jahren in China schon Nudeln gab. Was mich persönlich nicht überrascht. Ich war ein bisschen überrascht, dass es Hirse war. Ich kenne Hirsenudeln, jetzt keine Weizennudeln, aber auch sehr lecker.
Also ein Teil wusste ich nicht, da bin ich jetzt ganz ehrlich.
Sven, wusstest du, dass Marco Polo entgegen vieler Mythen die Pasta nicht nach Italien gebracht hat?
Nee, ich dachte, der hat mit so einigen anderen Sachen, ich glaube Schwarzpulver und sowas hat er mit rübergebracht. Da hat er doch auch bestimmte Nudeln mit rübergebracht.
Tatsächlich nicht. Das ist ein Mythos, der leicht entkräftet ist. Denn Pasta gab es in Italien schon bei den alten Etruskern. Ich glaube so um die 1000 vor Christus.
Okay.
Also viele, 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 viele Jahrhunderte vor der Rückkehr Marco Polos aus Ostasien nach Bella Italia, wie es damals noch nicht hieß.
Glaube ich. Ich glaube, Marco Polo ist jetzt beleidigt, dass wir ihm diesen Erfolg nehmen, oder?
Ich wollte gerade sagen, da muss er mit leben, aber das muss er nicht. Das muss er tatsächlich nicht. Sven, aber wusstest du, dass getrocknete Pasta ihren globalen Siegeszug den Arabern zu verdanken hatte?
Nee.
Wusstest du nicht. Habe ich jetzt auch erst neu gelernt. Die perfektionierten nämlich im 9. Jahrhundert, wo sonst, auf Sizilien, die Trocknung von Pasta und machten Pasta damit zum idealen Reiseproviant, vor allem auf langen Seereisen, von denen die Araber damals gerade, was so die Missionierung der bekannten Welt mit ihrer neuen, damals noch neuen Religion anging, ziemlich weit gereist sind. Und da, ja, so eine trockene Spaghetti hat da, glaube ich, ganz gut irgendwie ins Gepäck gepasst.
Also ich hatte geahnt, dass es irgendwie in Italien passierte, oder zumindest in der Nähe. Aber die, also als du gesagt hast mit den Arabern, das wusste ich nicht.
Ja.
Dass wir das denen. Aber wegen Seefahren und sowas, ja, das macht wiederum Sinn.
Ja. Na gut, Sven. Ein neuer Fun Fact. Wusstest du, dass Instant Ramen 1958 in Japan erfunden wurden?
Naja, Ramen gehören nach Japan. Dass die Instant-Ramen 58, nein, das wusste ich nicht.
Das wusstest du nicht. Die Jahreszahl,
die Jahreszahl wusste ich nicht.
Und ich wäre auch echt überrascht gewesen, hättest du mir jetzt das Jahr 58 so.
Ich finde, das ist auch so eine Millionen-Dollar-Frage. Also ich weiß nicht. Ich glaube, nicht viele Leute wissen das, oder? Sei mal ehrlich.
Willst du mir sagen, ich stelle schlechte Fragen?
Nee, aber mach mal weiter.
Aber die Instant-Nudel-Technik, kanntest du die? Das war nämlich der Erfinder, der hieß Momofuku Ando. Mhm. Der hatte die Idee, Nudeln zu frittieren, um sie haltbar zu machen.
Okay.
Damit man sie später, vielleicht sogar nach Jahren sozusagen in heißes Wasser werfen konnte und sie dann sozusagen frisch in Anführungsstrichen zubereiten konnte. Und diese Idee hatte er, als er seiner Frau beim Backen von Tempura zusah. Das war seine Idee. Die hat er sich patentieren lassen und ist damit, naja, ich will nicht sagen weltberühmt geworden im Jahr 1958. Aber ich kann mir vorstellen,
wenn du heute siehst, welchen Einfluss die auf die tägliche Ernährung haben, und die Asiaten bringen Instant-Nudeln mit rüber nach Europa, wenn sie hier auf Rundreise gehen, und deswegen gibt es überall in den Hotels Wasserkocher, weil die Asiaten hier ihre Instant-Nudeln kochen müssen.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass es irgendwo in Japan, nicht nur an einem Ort, irgendwo eine Statue für Herrn Momofuku
wahrscheinlich,
den Erfinder.
Und eigentlich ja für seine Frau, ne? Die vergisst man dann immer.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es für seine Frau keine Statue gibt. Es sei denn, sie hat etwas ähnlich Monumentales erfunden. Na gut, 1958, Instagram, wusstest du nicht. Wusstest du, dass es in Ostasien prinzipiell als Unglück gilt, eine lange Nudel durchzubeißen, lieber Sven?
Ja.
Das wusstest du. Dann erklär mir das mal. Warum gilt das als Unglück?
Naja, eine Nudel steht da manchmal für, symbolisiert das Leben und eine lange Nudel symbolisiert ein langes Leben. Und wenn man diese dann durchbeißt, ja, verkürzt das das Leben. Oder ja, das ist so ein bisschen so der Mythos dahinter. Und deswegen darf man eine lange Nudel nicht durchbeißen.
Ich bin beeindruckt.
Sollte man nicht.
Ich bin nicht nur beeindruckt, ich bin schwer beeindruckt.
Aber da kommen wir ja vielleicht auch gleich noch drauf, man darf sie auch schlürfen. Das gehört ja in Asien dann auch mit dazu.
Dann auch interessant zu sehen, warum man diese Nudeln schlürfen darf.
Ja.
Sehr schön. Sven, ich weiß, du liebst Nudeln.
Auf jeden Fall.
Ja. Ich tue es auch, aber ich hab mit Nudeln tatsächlich so eine Hassliebe, ist ein schweres, hartes Wort. Aber tatsächlich, bei aller Liebe zur Nudel habe ich bei Nudeln, vor allem bei guter Pasta, kommt meine Hassliebe aus meiner schlechten Impulskontrolle. Gerade wenn ich in Italien unterwegs bin, ich bin in den letzten Jahren viel in Italien unterwegs gewesen, geschäftlich.
Glücklich.
Wenn es die Nudel sozusagen als Primi Piatti gibt, also sozusagen als Vorspeise, was ich genial finde, aber meine Impulskontrolle dann völlig versagt und man halt Nudeln zur Vorspeise isst und dann noch ein Hauptgericht mit Fleisch, Kohlenhydraten, Gemüse, dann am besten noch eine fette Nachspeise dazu. Nachdem man eh schon neben den Nudeln eine andere Vorspeise hatte, in der Regel Brot mit Olivenöl oder irgendwas anderes.
Deswegen die Italiener wissen, wie es geht, oder? Die wissen einfach, wie man richtig lebt und wie man richtig gut essen kann.
Also meine Hassliebe zur Nudel ist eigentlich auch eher eine nach auf mich selbst gerichtete kleine Selbsthassliebe, die ich da in mir trage, weil ich Nudeln einfach genial finde, aber auch so unglaublich gefährlich als jemand, der auch punktuell mit einem Bauchansatz zu kämpfen hat.
Ja, also man muss es ein bisschen kontrollieren können, das stimmt schon, aber schwer. Ganz ehrlich, wenn ich sage, ich reise nach Italien in Urlaub, dann denke ich an Nudelgerichte als allererstes. Das ist so, ja. nicht an Pizza, sondern wirklich an Nudelgerichte. Ja. Und was die damit alles anfangen. Und ich finde, eine Nudel ist genial. Also selbst wenn du nichts zu Hause hast, ich habe immer irgendwo Spaghetti rumfliegen, ich habe immer irgendwie Tagliatelle zu Hause, das ist immer da. Ich habe immer Olivenöl und ich habe immer Knoblauch. Und ich habe immer so Chiliflocken. Ganz ehrlich, mehr brauchst du nicht, um ein geniales Pasta-Essen auf den Tisch zu zaubern. Es ist in 12 Minuten fertig. Und es schmeckt einfach so genial. Und dummerweise esse ich dann auch meistens immer mehr, als ich sollte.
In China gibt es Spaghetti-Packungen, die klein sind, die dann wirklich für eine Person sind. Das sind dann 150 Gramm Pasta, was ja eigentlich völlig ausreichend ist. Weil ich
lasse mir dazu nicht gerne vorschreiben, wie viel ich zu essen habe.
Genau.
Wenn es schmeckt, schmeckt es halt. Und Nudeln schmecken meistens immer relativ gut.
Danke.
Gerade in Italien, finde ich.
Das hätte auch ein FDP-Wahlplakat sein können. Falls ich mir diesen Witz erlauben darf.
Darfst du. Aber ne, also Nudeln, viele wachsen ja mit auf, mit Ravioli aus der Dose und sonst irgendwas. Ja. Aber wusstest du, warum die Raviolis in die Dose gesteckt worden sind und wann? Und kennst du den Grund dafür?
Der erste Grund Haltbarkeit, ne?
Ja, aber es war tatsächlich so, also die Ravioli wurden 1958 extra für den deutschen Markt in Dosen gepackt, weil der Tourismus, 58, entwickelte sich, der Tourismus, viele Deutschen sind dann über den Brenner gefahren, in Italien eingefallen, haben dort dieses fantastische, leckere Essen genossen, darunter natürlich auch die Nudelgerichte. Und das hat sich dann eine Firma, die wir heute alle kennen, dessen Namen ich nicht nennen möchte, tatsächlich dazu bewogen, Ravioli in die Dose zu tun, damit es haltbarer wird und Deutsche dann auch zu Hause in Deutschland ein köstliches italienisches Produkt zu genießen.
Also wir halten fest, das wusste ich tatsächlich nicht, wir halten damit fest, dass zumindest für die Japaner und für die Deutschen das Jahr 1958 in ihrer eigenen Nudelgeschichte ein sehr bedeutsames Jahr war. 1958. Ja. Also
ich finde das der Japaner irgendwie besser.
Ja?
Anstatt eine Ravioli in die Dose zu stecken.
Darf ich eine Geschichte erzählen von einem Familienurlaub in Italien, wo wir am Lago Maggiore vorbeigekommen sind und mein lieber Vater mir erzählt hat, das ist der Maggisee. Und ich habe ihm das geglaubt, jetzt wo du gerade von Ravioli geredet hast, er hat gesagt, das ist der Lago Maggiore und ich konnte das, ich habe Maggiore und er hat mir halt gesagt, das ist der Maggisee und in dem See, der ist voller Maggi, ja. Und ich hab als Kind, als ganz, ganz kleines Kind, habe ich das ganz lange geglaubt, dass Maggi, die Maggi-Soße, aus diesem Maggi-See kommt. Ja. So. So, jetzt haben wir doch Werbung gemacht für die 1958
erfundene peinlich berührt.
Dosen-Ravioli. Genau, alle Hörer gucken jetzt irgendwie peinlich berührt zu Boden. Sven. Yeah. Aber trotzdem, ich muss dir sagen, das habe ich mir auch notiert, weil als wir angefangen haben, über die Idee zu reden, einen Podcast zu machen, wo es um Reisen und um Essen geht, vielleicht sogar primär ums Essen und Reisen sozusagen begleitend dazu, war eins der ersten Themen, was du genannt hast, war, wir müssen unbedingt, wenn wir anfangen, ganz schnell über die asiatische Nudelsuppe reden, weil die irgendwie ganz Asien powert. Also egal in welcher Version. Und das war so eins der Themen, was mich tierisch interessiert hat. Aber was mich auch davon überzeugt hat, so dass dieses Thema interessant ist, ne? dass die asiatische Nudelsuppe. Ich weiß nicht, ob du das nochmal so zusammenkriegst, wie du mir das erzählt hast, aber ich habe damals, als du das gesagt hast, hätte ich mir gehofft, dass wir das hätten aufnehmen können, weil ich so ein bisschen Gänsehaut bekommen hast. Damals.
Okay, ne? Das hast du selten, wenn ich Sachen sage.
Das stimmt.
Ja.
Sehr selten.
Asiatische Nudelsuppen, jedes asiatische Land hat dann natürlich auch nochmal seine Version. Da hat jede einzelne Version eine Folge verdient und wahrscheinlich machen wir das irgendwann auch mal so, die Unterschiede zwischen Ramen und einer Pho aus Vietnam und sowas.
Sehr gerne.
Aber es ist tatsächlich so, Asien ohne Nudelsuppe würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Weil es ist alles drin, was du brauchst. Also was dich auch durch den Tag bringt, auch egal zu welcher Uhrzeit. Du kriegst ja auch rund um die Uhr in Asien die Nudelsuppen. Aber du hast eine schöne, warme Brühe, die wärmt dich von innen. Ne? Wenn die gut gemacht ist, dann ist da so viel Geschmack drin. Und du brauchst ja Flüssigkeit. Das hast du schon mal. Du hast die Nudeln. Das sind Kohlenhydrate, die geben dir Energie, brauchst du auch für den Tag. Du kannst es mit Gemüse mischen, dann hast du ein paar Vitamine da noch mit drin, mit Fleisch, dann sowieso was dir wieder Kraft gibt für den Tag. Also egal wann, wie, wo, also die Nudelsuppe, ich weiß nicht, ob die Asiaten da wären, wo sie heute sind, wenn sie keine Nudelsuppe hätten.
Ja, die gewagte Nudelsuppe, These, aber die Nudelsuppe bin ich fest ist von sowas. Überzeugt. Die Nudelsuppe ist sowas, die es halt zu jeder Tageszeit gibt. Ne? Ob es zum Frühstück ist, deftig, ob es ein Ramen ist in Japan, in Südchina eine Ximien, diese ganz, 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 ganz dünnen, feinen Nudeln, ob das Glasnudeln sind in Indonesien. Also irgendwie, die Nudelsuppe ist sowas von versiert und divers und vielseitig einsetzbar, ob das zum Frühstück ist, mittags, abends. Das hat schon irgendwie, also für mich so ein bisschen so einen religiösen Aspekt, den die Nudel in Asien irgendwie als Lebensmittel einnimmt. Reis ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber ich finde die Nudel, auch die Techniken, die da entstanden sind. Wir reden von ein paar hundert Sorten Brot in Deutschland, aber in China alleine, wie viele Nudelsorten es gibt. Ja. Die Dicke, die Länge.
Genau.
Und jede Region zubereitet werden.
Ne?
Ja. Ich habe mir vorhin mal, ich habe versucht, da können wir gleich noch drüber reden, mir mal meine drei Lieblingsnudeln irgendwie aufzuschreiben, die es gibt. Und ich habe dann bei 11 Nudelsorten aufgehört. Ich erzähle da gleich nochmal von, weil ich gar nicht wusste, wo ich anfangen und aufhören sollte.
Die Nudelsuppe gehört für mich zum Frühstück dazu. Ich esse immer, wenn ich in Asien bin, eine Nudelsuppe, weil es mir halt die Kraft gibt, die ich brauche. Dann, so wie in Italien für mich die als Vorspeise ein Spaghetti-Teller, ein Nudelteller gehört.
Okay.
Gehört für mich der Start in des Tages in Asien mit einer Nudelsuppe. Muss
ich
einfach sein.
Ich habe anschließend zwei Fragen. Einmal über Italien und dann einmal über Asien in Anführungsstrichen. Einmal geht es um eine Zubereitung, da reden wir gleich drüber. Italien, ne? Also das Pasta-Land der Welt, ne? Also sozusagen Weizen, die Weizennudeln, ne? So, das hätte ich jetzt fast gesagt, das Vater- oder Mutterland der Weizennudel. Aber du hast vorhin das Schlürfen schon erwähnt, das Schlürfen von Nudelsuppen in Asien. Ne? Was hat's damit auf sich? Weißt du das? Ich kann das erzählen. Ich weiß warum.
Du weißt es.
Ja,
Weißt du wieder lieber. Also ich weiß nur, dass es in Asien gar nicht so unhöflich ist zu schlürfen.
Gar nicht.
Das gehört dazu, das gehört zu einem guten Essen dazu. Mhm. Das ist erlaubt, andere Kultur, ne, muss man akzeptieren. Mhm. Und man gewöhnt sich auch schnell dran, das dann in Restaurants so mitzuhören. Aber warum es so ist, das weiß ich nicht.
Also, es gibt verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, oft ist es so, Suppe ist eigentlich ein Fastfood-Gericht. Ne? Im alten China vor 2000, 3000 Jahren hat man Suppen genauso schnell gegessen wie heute zur Mittagszeit. Das ist jetzt nicht so, einen ganzen Abend dran sitzt. Eine Nudelsuppe muss in 10 Minuten irgendwie durch sein. Da sitzt du nicht eine Stunde irgendwie an einem Teller Nudeln. Ne? Ne? Also an so einer großen Schüssel. Das muss schnell gehen. Da ist viel Suppe drin. Auch mit einem Löffel, der ein bisschen größer ist, dauert das eine ganze Weile, weil die Suppe ist heiß. Deswegen, ganz oft wird die erstmal ein bisschen abgeschlürft oder halt mit einem großen Löffel relativ schnell, ne? Dann wird geschlürft, weil es heiß ist. Aber auch die Nudel, ne, wird mit den Chopsticks, mit den Stäbchen gegessen und relativ schnell geschlürft. A, weil es heiß ist, schlürft man Luftzufuhr. Aber die Luftzufuhr, die durch das Schlürfen entsteht, intensiviert auch den Geschmack. Das heißt, das Umami, das berühmte, steigt dadurch. Versuch mal eine Nudelsuppe, die irgendwie lauwarm ist, und versuch mal ohne Schlürfen, die einfach nur deinen Mund zu stecken. Die Geschmackssensation. Und es gibt so viele Nudelsuppen mit so vielen Zutaten, die kontrastieren und die süße, sauer, verschiedene Texturen hat. Versuch das mal mit geschlossenem Mund zu machen. Du wirst selbst merken, da fehlt irgendwie was. Und durch diese Sauerstoffzufuhr, durch das Schlürfen, erhöht sich das natürlich. Ja. Wird auch der Geschmack besser. Ich glaube, das ist mittlerweile eher was kulturell Unterbewusstes. Ich glaube nicht, dass wenn man mittags irgendwo schnell hingeht, sich sagt so, ich muss jetzt mehr Sauerstoff, damit das besser schmeckt. Aber ich glaube einfach, dass das akzeptiert ist, führt dazu, dass das halt gemacht wird. Und das schmeckt dann halt auch besser. Weil man halt auch enthemmt ist dadurch.
Ich werde das nächstes Mal beim Italiener des Vertrauens sagen, dass ich doch schlürfen darf bei der Nudel, weil ich den Geschmack intensivieren möchte.
Schlürfen vor allem bei Nudelsuppen. Ne? Also wenn du eine Nudel hast, die eine trockene Nudel ist, also eine Udon in Japan, die halt nicht mit Suppe kommt, oder eine Bratnudel in China, da wird nicht geschlürft, die wird vielleicht so ein bisschen gezutzt, aber geschlürft eher nicht. Ja. Aber das sind so die verschiedenen Gründe, die da zusammenkommen. Es muss schnell gehen, es ist heiß und es schmeckt besser. Ne? Diese drei Gründe hat das
Ganze. Also einen tieferen Sinn.
Einen tieferen Sinn, denke ich schon, aber für die Konsumenten
nicht falsche Erziehung oder sonst irgendwas. Man muss das alles erstmal hinterfragen. Wenn man das alles nicht weiß, dann verurteilt man schnell, wenn man dann das Wissen hat.
Und es macht auch viel mehr Spaß, irgendwie gelassen zu essen, als irgendwie mit einer weißen Tischdecke irgendwie in einer Garküche an der Straße irgendwie zu sitzen und gemeinsam Nudeln zu schlürfen. Wir haben das vor ein paar Monaten zusammen in Shanghai gemacht und das hat einfach Bock gemacht, oder?
Ja, das stimmt. Lustigerweise wollte ich dir den Laden zeigen und dann sagst du mir, da gehst du öfters zum Mittagessen hin. Also ganz wir hatten beide denselben Laden in Shanghai, den wir als gut empfinden.
Ne? Ja. What are the chances, wie man auf Neudeutsch sagen würde?
Ne? Aber auch das ist so ein Laden. Ich gehe da manchmal hin, um einfach, weil ich weiß, da schmeckt es einfach genial und es kostet ja kaum was. Also ich glaube 1,80 € oder 2 € ist man irgendwie mit dabei. Und hat ein geniales, ich glaube, damals war es Mittagessen, aber ich habe das auch schon zum Abendessen gegessen.
Hast du wirklich mit Euro bezahlt, Sven?
Ja.
Das ist komisch, deswegen gehen da keine Chinesen hin, die haben die Euro mit. Deswegen ist der Laden immer leer.
Mir fiel der RMB-Preis jetzt nicht ein.
Sven, meine zweite Frage geht aber tatsächlich um Pasta. Mhm. Und da so ein bisschen wieder das Thema Italien. Puritaner und so weiter und so fort. Und tatsächlich, wir müssen irgendwann nochmal eine Folge machen, wo wir nur über italienische Pasta reden. Mhm. Wir legen heute so ein bisschen die Grundlage für das Thema Nudeln und bauen hoffentlich irgendwann später nochmal drauf aus. Wir sind heute eigentlich sehr oberflächlich, was das ganze Thema angeht. Macht trotzdem Spaß. Aber das Thema Pasta kommt tatsächlich ein bisschen zu kurz heute. Trotzdem, Sven, meine Frage. Pasta, italienische Pasta. Bist du da Puritaner? Muss es eine Carbonara sein ohne Sahne?
Ach, ohne Sahne wird die serviert. Ich mache dir
Ich bestelle dir mal
mit Sahne. Okay. Ich frage extra in der Küche nach.
Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Das war's.
Damit endet unser Podcast. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt. Also meine Lieblingspasta-Gerichte sind ganz simple, einfache Pasta-Gerichte mit Knoblauch. Also Knoblauch-Spaghetti, die kannst du mir jedes Mal servieren. Ich liebe das einfach. Mit Butter und Salbei. Genial. Das ist so einfach, ne? Du brauchst halt gutes Olivenöl und schon hast du eigentlich fast ein perfektes Pasta-Gericht zu Hause hergestellt, weil die anderen Sachen hast du halt irgendwie. Und du kannst es auch ohne Parmesan essen und sonst irgendwas. Es schmeckt eigentlich immer. Und ich brauche da wirklich nicht so viel. Und das Geile an Pasta ist aber auch, du kannst es ja mit allem kombinieren, ne? Also Pasta
genau,
mit Meeresfrüchten.
Das ist aber meine Frage jetzt. Ja. Bist du da Puritaner oder machst du dir auf deine Meeresfrüchte-Pasta so 3 fette Esslöffel Parmesan drauf?
Ich liebe auch Parmesan. Also wir brauchen auch eine Folge über Parmesan, definitiv.
Auf Pasta Vongole?
Nein.
Auf deine Muschelpasta?
Nein. Also ne, das passt nicht zu jedem. Auch diese, das fand ich in den letzten Jahren immer so schlimm. Pasta aus dem Parmesanleib. Und dann hast du wirklich, egal was, dann hast du mit Scampi und das wird auch durch den Parmesanleib gemacht. Das macht überhaupt keinen Sinn, Leute. Lasst das doch. Ihr zerstört euch da irgendwie den Geschmack. Okay. Nur weil ihr denkt, das sieht toll aus und da steht so ein riesiger Parmesanleib im Restaurant, ist das direkt ein gutes Restaurant? Nee. Auch das muss man ziemlich genau wissen, wo passt es und wo passt es nicht. Und das Problem ist halt, ne, zu Pasta passt ja alles. Da wird Rindfleisch serviert, da wird Schweinefleisch serviert, da werden Muscheln serviert, da wird Lachs serviert. Ne? Also es passt einfach alles zu Pasta. Aber man muss schon genau wissen, wie man es dann isst.
Du hast die Frage beantwortet. Also bist doch eher Puritaner, Pasta-Puritaner, weil ich interpretiere deine Antwort so, dass du sagst, dieser Puritanismus hat einen guten Grund. Die Italiener wissen, was zu was passt. Und Parmesan
passt. Den Italienern macht man beim Thema Pasta nichts vor.
Ja,
ich weiß es nicht mehr, was ich da auf dem Teller hatte, aber es war natürlich eine italienische Nudel. Und dann habe ich, aber da war ich noch etwas jünger, da habe ich nach Parmesankäse gefragt und er meinte, nein, zu dem Essen kriegst du kein Parmesankäse. Probier erstmal ohne und dann können wir das immer noch machen, aber nein, ohne Parmesan.
Da lassen sie sich auch nichts erzählen, ne?
Nee, da. Aber man sollte ihnen vertrauen. Die wissen, was zu der Nudel passt und in welchen Momenten ein Parmesankäse oder irgendwie Chiliflocken oder sowas Sinn macht und in welchem nicht.
Sven, ich danke dir für diese ehrliche Antwort.
Aber was ist denn dein Favorit?
Mein Favorit?
Ja, bei italienischer Pasta.
Ich bin generell offener, was Pasta-Experimente angeht, glaube ich, als du. Aber ich verstehe auch, warum. Die Italiener, denen macht man nichts vor. Die wissen, was zu was passt. Und tatsächlich Parmesankäse auf eine Muschel passt nicht. Ne?
Ja.
Stimmt schon. Ich liebe auch wirklich die ganz einfachen Sachen. Und auch gerade im Süden, gerade im Lazio, um Rom herum, eine Pasta wie Cacio e Pepe, also einfach nur Käse und Pfeffer in einer Soße vermischt mit einer Spaghetti. Nichts anderes drauf, bisschen Olivenöl, braucht nichts anderes, ist perfekt.
Ja.
Aber diese Kombinationsfähigkeit auch. Dann machst du Guanciale dazu und dann heißt das Ganze, ne, Backenspeck, mit dem auch traditionell Carbonara gemacht wird. Und fügst du das hinzu und dann wird aus einem Cacio e Pepe eine Spaghetti Amatriciana. Ne? Einfach dadurch, dass du ein weiteres Ingredienz irgendwie dazufügst. Und das finde ich halt genial. Diese Kombinationsfähigkeit, aber trotzdem super einfach, wo du nur 4 Zutaten hast. Du hast die Pasta, du hast den Käse, du hast den Pfeffer und ein bisschen Speck dazu. Und das ist genial. Das ist göttlich. Ja? Also von daher.
Und dann ist ja wirklich auch noch eine Religion, welche Pastasorte du. Ja, wir haben jetzt viel über die Spaghetti oder sowas geredet, aber denk mal an eine geile Lasagne in Italien. Auch göttlich.
Sven, wir haben heute nicht das letzte Mal über Pasta geredet. Ganz bestimmt.
Wahrscheinlich nicht.
Bevor wir uns verabschieden, deinen Mahlzeitmoment.
Ich liebe Pasta.
Ich weiß.
Aber selbst machen geht gar nicht. Also italienische, ich habe es probiert, vergiss es. Es ist das war wahrscheinlich die schlechteste Nudel, die ich je gegessen habe. Also und der Kochtopf sah aus und die Küche sah aus. Überall war Mehl und dann war es auch, ich hatte zu viel Mehl, aber vorher konnte ich den Teig nicht bearbeiten und dann hatte ich den Schwamm das in einer Mehlsuppe und es war sehr dick, es war sehr aufgequollen, es war eine Katastrophe und ich habe es, glaube ich, 2, 3, 4 Mal probiert und ich lasse es einfach.
Weißt du, was ich witzig finde? Dass dein Mahlzeitmoment diesmal mit meinem 1A übereinstimmt. Auch mein Pasta-Mahlzeitmoment, mein Nudel-Mahlzeitmoment war echt, also mein ich backe ja gerne Brot, ne? Und finde ich viel einfacher als Pasta.
Ist
aber
es?
Mein Versuch, Pasta zu machen, war nicht nur miserabel im Resultat, sondern der ganze Aufwand hat sich echt nicht gelohnt. Küche war völlig versaut. Ich war versaut. Ich musste hinterher duschen und ich hab's im Gegensatz zu dir nur einmal probiert. Ich bin dann auch so jemand, der gerne mal nach dem ersten Mal gleich aufgibt.
Ja, ich habe auf dem Lerneffekt
mein Lebensmotto. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, gib auf. Also im Fall von Pasta. Aber warum auch? Die Araber haben getrocknete Pasta erfunden. Herr, ja. Wie hieß der nochmal? Herr Momofuku Ando hat Instant Ramen erfunden. Es gibt für mich keinen Grund, vor allem in Shanghai lebend, Pasta oder Nudeln selbst zu machen. Die gibt's an jeder Straßenecke und es ist viel genialer. Ja,
und auch frische Nudeln gibt's doch bei dir an jeder Straßenecke, ja, und auch hier in Deutschland. Ne? Also klar. Da kann man ja jetzt schon überall wirklich auch frische Nudeln, wie die dann tatsächlich nochmal anders schmecken. Ne? Auch ja. Da muss man gucken, wie setzt man sie ein. Aber ach du, wir merken, Pasta ja. Geht immer.
Liebe Leute, wir haben garantiert nicht das letzte Mal über Nudeln, Pasta und derweiliges geredet. Wir machen es bestimmt nochmal. In der Zwischenzeit sagt uns gerne, was eure liebsten Nudelgerichten sind. Habt ihr vielleicht auf Reisen eine Nudel entdeckt, die ihr nie wieder vergessen habt? Oder vielleicht auch eine, die man lieber vergessen sollte, weil sie nicht geschmeckt hat? Schickt sie uns, schreibt sie uns, schickt uns Bilder, kommentiert, wie auch immer. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören. Sven, hat mir Spaß gemacht.
Es lebe die Pasta.
Es lebe die Pasta. Mahlzeit.
Mahlzeit.